Heute habe ich Elisabeth Köstner zu Gast. Elisabeth ist eine faszinierende Persönlichkeit. Sie ist nämlich nicht nur Musical-Darstellerin und gehört seit fast 10 Jahren zum Ensemble der Musical-Sparte am Theater für Niedersachsen, sondern als Mutter einer Tochter und Mitbegründerin des Vereins Bühnenmütter e.V. engagiert sie sich außerdem für das Thema Theaterberuf und Mutterschaft. Und produziert mit Kollegin Lisa Habermann zusammen den Podcast Mama macht Theater, der Podcast über Mutterschaft und Bühne. Darüber hinaus gründete Elisabeth 2020 ihr eigenes Unternehmen, eclipse.de, und unterstützt seither Theaterschaffende in einer authentischen Online-Präsenz. Ich habe Elisabeth durch Zufall über einen Querverweis bei meinem geliebten Social-Media-Kanal Instagram gefunden und folge ihr seitdem sehr gerne, vor allem wegen der vielen Inputs zur Online-Präsenz. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die ich spannend finde und die mich inspirieren. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Magst du dich einfach nochmal selber vorstellen?
Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Elisabeth, lebe in Hildesheim, bin gebürtige Bayerin, komme aus der Nähe von Rosenheim und habe eben irgendwann den Bühnenberuf ergriffen und dann vor 2 Jahren, Quatsch, ist ja jetzt schon länger her, 2020 während der Corona-Zeit, bin ich auf die Suche gegangen, was ich noch machen kann, aus der Not heraus, kann man so sagen, aber eher aus zeitlicher, wie kann ich mich beschäftigen, Gefühlsnot als jetzt finanzieller Not, weil ich in einer Festanstellung bin, und habe dann angefangen, Leute mit Videocontent zu unterstützen, online sichtbar zu sein, als es eben nur noch über diesen Kanal ging.
Mhm. Und du arbeitest jetzt parallel, das heißt, du bist einerseits Darstellerin und andererseits für die Online-Präsenz zuständig. Was ist das für eine Gewichtung? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so 50-50 oder?
Das ist eine gute Frage. Also da bin ich in diesem Jahr vor allem dabei, das herauszufinden, wie die Gewichtung funktioniert mit einer Festanstellung. Also ich war 2 Jahre in Elternzeit, also nicht fest in einem Theater, also keine 40-Stunden-Woche oder darüber hinaus, sondern habe freiberuflich gearbeitet auf der Bühne und da war es wirklich eine Gewichtung 50-50, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt in dieser Spielzeit, also seit letzten September, hat eigentlich das Theater wieder überwogen und ich habe auch angefangen auszulagern bei der Online-Präsenz, bei dem Coaching dazu und habe 2 Assistentinnen jetzt, die mir diese ganze Orga abnehmen.
Ah, sehr gut.
Was ja einen großen Teil ausmacht von der Arbeit an sich. Also so, dass ich quasi mich vorrangig kümmern kann um die Kurse und das Coaching von Leuten.
Ja.
Und die kümmern sich zum Beispiel um das Bespielen des Kanals. Also wir machen das zusammen, aber es ist für mich dann ja ein Treffen und die sind die, die dann regelmäßig in diese Content-Erstellung dann eigentlich gehen mit dem Input von mir.
Okay.
Genau.
Ah, das ist ja schon erleichternd, auf jeden Fall, ne? Weil ich merke selber, wie oft ich schwimme mit diesen verschiedenen Baustellen. Mhm. Und man möchte ja dann trotzdem präsent bleiben und nicht so mit, oh, okay, die Woche ist eigentlich viel zu voll, dann mache ich mal einfach gar nichts. Das ist ja dann auch nicht so das Gelbe vom Ei.
Genau, also der Unterschied ist, dass ich weiß, ich habe diesen Vormittag frei und kann dann halt 4 Stunden lang quasi vorproduzieren und Inhalte machen und nach einem Plan können die das dann posten. Das ist das, was es ist.
Ja, voll gut. Jetzt möchte ich erst nochmal zurückkommen zu den Musicals. Also mein erstes Musical war Starlight Express, das weiß ich noch so gut, weil ich da absolut fasziniert war. Ich war da noch Kind und das hat mich vom Hocker gehauen und dann irgendwie selber auf der Bühne zu stehen, da hatte ich schon auch von geträumt und ja, das Leben kam dann aber anders. Ist ja auch egal. Aber wie ist es denn bei dir gewesen, dass du dich für diesen Beruf entschieden hast und vor allem auch fürs Musical entschieden hast?
Also Starlight Express habe ich nie gesehen, tatsächlich. Das schon mal vorweg.
Empfehlenswert.
Also bei mir war das so, ich komme von der Musik. Also ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Das war eine ganz andere Richtung. Es war so richtig traditionelle alpenländische Volksmusik zuerst. Also ich habe das Hackbrett erlernt als Instrument. Geil. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Absolut. Ich bin ja auch aus Bayern im Ursprung. Ja. Tatsächlich. Ja, aus der Nähe von Regensburg.
Ja, okay.
Also zwischen Nürnberg und Regensburg.
Witzig. Genau. Aha. Und dann fand ich das aber uncool und wollte natürlich eine eigene Band haben. Das war dann so die Zeit, als dann die Spice Girls auch so richtig durch die Decke gingen. Da haben wir dann in der 6. Klasse eine Girlband gegründet und hießen Seven Shouts.
Okay.
Und irgendwie bin ich dann da hängen geblieben. Da haben wir uns dann nochmal umstrukturiert, als wir halt noch cooler wurden und gesagt haben, wir müssen selber Instrumente spielen. Es geht nicht anders, sind Leute ausgestiegen, kamen dazu. Und dann waren wir eine Viererband und hießen Zuckerfrei. Und ich habe Bass gespielt und gesungen. Und haben dann auch angefangen, selber Songs zu schreiben. Und da war ich immer heiser, weil im Bandraum jeder sich hören wollte. Wir hatten ja irgendwie auch gar keinen Mischpult, sondern nur die Verstärker. Und ja, also es war sehr laut.
Ja.
Und dann hat meine Mutter mir wegen dieser Heiserkeit zu Weihnachten Gesangsstunden geschenkt. Und da war ich, glaube ich, 16 oder 17. Und das war bei einer amerikanischen Musical-Darstellerin. Grüße gehen raus an Dala. Und die sind jetzt schon wieder in Amerika. Sie und ihr Mann. Und die haben viel unterrichtet in Rosenheim und ihr Mann auch an der August-Everding-Theaterakademie in München. Und da bin ich auf einmal reingerutscht in, ich singe jetzt Musical. Also ich bin tatsächlich mit einem Musical-Song zur ersten Stunde, hatte noch nicht mal Noten. Also es war tatsächlich wie so ein Liedsheet aus so einem Gesangsbuch, das man vom Lagerfeuer kennt, querbeet.
Ja,
ich hab kennst du? Ich habe Dawson's Creek geguckt und da hat die eine Rolle, der Joey, hat irgendwie On My Own gesungen aus Les Miserables. Und da wusste ich, das ist ein Musical-Song. Also ich kannte nichts aus dem Musical. Und bin mit dem Querbeetbuch dann zu der professionellen amerikanischen Musical-Darstellerin. Und dann haben wir On My Own gesungen. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben, weil ich halt diesen Gesangsunterricht total spannend fand. Und sie hat mich dann, glaube ich, ein halbes Jahr später gefragt, ob ich schon die Aufnahmeprüfung machen wollen würde an der Theaterakademie August Everding. Und ich,
wow.
Also ich war halt überhaupt nicht vorbereitet. Also null. Ja. Und habe aber beschlossen in dem Jahr vor dem Abitur, ich mache mit dem Abitur zusammen jetzt einfach eine Musical-Aufnahmeprüfung. Ich habe nicht getanzt, ich hatte kein Schauspiel, gar nichts. Ich konnte nur quasi singen.
Aha.
Aber wenn ich das höre, jetzt auch nicht auf einem Niveau, wie die meisten halt in so eine Ausbildung gehen. Und habe dann aber so mich da festgebissen und bin natürlich nicht genommen worden im ersten Jahr, auch im zweiten Jahr nicht, im dritten Jahr auch nicht. Und habe 4 Jahre lang Aufnahmeprüfung gemacht, bis ich dann in Hamburg genommen wurde, an einer Privatschule.
Wow.
Und habe also in diesen 4 Jahren...
Also da war aber viel eiserner Wille da. Ganz
da war viel eiserner Wille da und also auch irgendwie so psychologisch erkläre ich es mir so, dass ich bis zu dem Zeitpunkt halt immer flogen mir eigentlich Dinge zu. Also ich war irgendwie Klassensprecherin, hatte immer viele Freunde, war gut in der Schule. Und das war das Erste, was ich nicht konnte. Oder wo jemand gesagt hat, da kommst du nicht rein.
Mhm.
Und das hat mich, glaube ich, richtig angefixt. Ich dachte, wie kommt ihr denn dazu, mir zu sagen, dass ich das nicht kann? Und dann ging es ab. Also wirklich eigentlich von null habe ich dann das kennengelernt. Ich bin auch dann ins Theater und kannte auch nichts. Also ich, keine Tradition. Ich war verwundert, dass wir geschminkt werden bei meinem ersten Engagement, weil wir ja auch in der Ausbildung das selber gemacht haben. Also total wirklich blauäugig und grün hinter den Ohren bin ich eigentlich in diesem Job.
Wow. Ja, aber auch mal gut zu hören. Also ne, man hat ja da wahrscheinlich auch irgendwie so ein Bild im Kopf, also ich zumindest habe so ein Bild im Kopf, wie sowas wohl abläuft und dass das so ein ganz klassischer Werdegang ist oder wie auch immer und man da wahnsinnig viel wissen muss vorher und dass es aber auch so funktionieren darf, finde ich jetzt auch gerade irgendwie total cool zu hören. Was findest du denn besonders spannend jetzt an dem Beruf?
Gute Frage. Ich finde besonders spannend an Theater an sich, dass wir auf der Bühne Geschichten erzählen können und den Menschen mit den Geschichten eigentlich ihr Leben widerspiegeln können und Fragen stellen können, die sie sich vielleicht sonst nicht stellen.
Mhm.
Und das ist das, was mich eigentlich immer interessiert hat. Viele sagen dann halt erst, man bewegt Menschen. Mhm. Das ist das, was ich machen will. Ich möchte Geschichten erzählen und Menschen bewegen. Ich würde es aber noch weiterspielen. Ich würde aus dieser Bewegung, die man vielleicht auslöst, mir wünschen, dass sich was verändert.
Mhm.
Und das ist natürlich jetzt spannend, weil du auch gefragt hast, wie bin ich eigentlich zum Musical gekommen? Also als ich dann Theater kennenlernte, bin ich dann eigentlich eher in die Schauspielrichtung tendiert, weil da ja eher dieser Wunsch da ist, auch was zu verändern mit Theater. Und hing aber so an der Musik und bin dann auch doch eher, was Geschichten betrifft, oft irgendwie niedrigschwellig unterwegs. Also dass ich denke immer, die Kombination aus Unterhaltung und Tiefe ist das, was mich eigentlich reizt. Also wie kann ich mit einem Stoff, wo man vielleicht mitsingt oder was auch immer geschwingt rausgeht, trotzdem irgendwas anstoßen und danach sehr viele Leute dadurch erreichen und nicht abschrecken, was dann das Schauspiel oder mehr so die Performance-Richtung dann doch eher macht,
ja,
weil das so als große Kunst wahrgenommen wird. Und deswegen bin ich nach wie vor immer noch, hänge ich irgendwie an diesem Musical-Genre.
Voll schön beschrieben. Total. Ja, das ist für mich jetzt auch nochmal ein echt guter Hinweis gewesen, dass ja Theater, also mich schreckt das nicht ab, aber das kann tatsächlich, weil es so als, ah, ich mache was Kulturelles, das liegt mir nicht so, ne? So ist es ja, da geht schon oft los, ne?
Ja, also ich komme auch aus einem Freundeskreis, in meinem Freundeskreis ist niemand ins Theater gegangen. Also auch meine Eltern eigentlich nicht, die haben das durch mich kennengelernt und wir sind da überhaupt nicht sozialisiert, ins Theater zu gehen, vielleicht mal Konzert. Und es muss ja nicht nur ein Schrecken sein, es kann ja auch die Schwelle sein, was ziehe ich an?
Mhm.
Und dann sagt man, na gut, dann bleibe ich halt lieber da, wo ich herkomme, so ungefähr. Mhm. Und also das ist, glaube ich, auch nochmal dieses, was du schon beschrieben hast, einfach Kultur, Kunst ist gleich, hat gleich irgendwie so einen riesen Gedankengang mit sich und dann macht man es vielleicht halt lieber nicht, weil man sich unsicher fühlt.
Mhm.
Und wenn dann auch noch ein Stück gezeigt wird, wo ich halt nichts damit anfangen kann und denke, okay, ich verstehe es eigentlich nicht, aber ich kann es nicht sagen, weil ich gehe ja nie ins Theater.
Mhm.
Das war dann nie mein Zugang, sondern ich dachte immer, okay, wenn jetzt Menschen sich schon aus ihrer Komfortzone wagen, ins Theater zu kommen, dann fände ich es auch schön, bei so einer Erstberührung oder generell was zu haben, womit sie was anfangen können. Und dann im Idealfall dann noch was dazu, worüber sie nachdenken.
Und da sagst du, oder da empfindest du, dass Musical sozusagen einen leichteren Zugang bietet.
Voll. Also Musik ist ja immer eine Steigerung von Emotionalität, die ja eben einfach genutzt wird im Musical. Wenn ich nicht mehr reden kann, muss ich singen.
Mhm.
Und ich merke das jedes Mal, wenn ich in einem Musical bin und es ist irgendwie gut gemacht und es geht von einem Text auf einmal in eine Musik, dann löst das bei mir nochmal viel mehr aus, wenn diese Musik dazu kommt. Das ist auch im Schauspiel so, da wird ja auch sehr viel mit Musik gearbeitet und dann irgendwie, wenn das im Hintergrund auf einmal ein Lied kommt. Also der Musikanteil im Theater ist schon was mich sehr viel und sehr tief abholt immer.
Ja, voll, total. Es berührt, es macht nochmal ganz andere Emotionen frei. Ja, definitiv. Gibt's so eine Lieblingsrolle, die du spielst oder gespielt hast?
Ja, also ich durfte ja, weil ich hier in einem festen Ensemble bin, die sich damit auseinandersetzen, eher unbekannte Stücke zu spielen auf dem Spielplan, durfte ich echt ganz tolle Sachen schon spielen jetzt in meiner Laufbahn und unter anderem die Rose Fanny in Dogfight.
Mhm.
Das ist ein Film aus den 90ern. Und das war eine, oder das ist eine Rolle, das ist eine unscheinbare Frau in einem Diner in Amerika. Die meisten Stoffe kommen ja aus Amerika.
Mhm.
Und sie wird dann eigentlich Opfer von so einem Spiel von Seemännern, also Army, also die, wie heißen die? Bin ich doof?
Ja, aber
Matrosen auf Deutsch. Und die Genau, und die machen sich so ein Spiel, dass sie irgendwie Frauen aufreißen, bevor sie in den Vietnamkrieg gehen. Also das ist das Setting. Also wir sind so bei Bob Dylan in der Zeit und sie ist auch sehr großer Fan von diesen ganzen Singer-Songwriter-Antikriegsschreibern und schreibt selber eigentlich im stillen Kämmerlein Musik. Und eben, sie ist unscheinbar, dann begegnet sie diesem Typen, der eigentlich nett ist, aber da mitspielt und sie verarscht. Und dann wächst, also geht dann in den Krieg und das beschäftigt sie so sehr, dass sie anfängt, Songs zu schreiben. Und dann kommt er irgendwann wieder und sie fängt ihn auf. Das ist das Ende des Stückes. Ich kriege auch richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das natürlich, also die machen ja beide so eine unfassbar krasse Entwicklung, aber in so verschiedenen Richtungen und begegnen sich aber an diesem Wendepunkt, wo es passiert. Das ist die Geschichte.
Ja.
Und das war eine ganz tolle Rolle. Also da fand ich, da bin ich immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich das spielen durfte.
Ja, das hört sich klasse an. Und ich habe ehrlich gesagt auch Gänsehaut alleine nur vom Erzählen bekommen. Also ja, so Geschichten, da hört man schon, dass die berühren müssen. Ja, das geht dann gar nicht anders. Wow. Wie ist denn das so, wenn du auf der Bühne stehst? Das ist ja Arbeit, ja, aber es ist ja auch Leidenschaft oder und Passion. Gibt's da, also ist das schon so normal oder gibt's da so Bam-Momente, so wo du sagst, oh, die sind unvergesslich gewesen?
Also ich merke, dass vor allem durch einen Alltag jetzt mit Familie es sehr viel mehr in die Richtung Alltag sich wandelt, das Theater an sich. Durch diese ganze Organisation, die einfach in so einem Familienkonstrukt möglich ist. Also jetzt gerade habe ich zum Beispiel noch versucht, ein One-Pot zu kochen, damit ich in der Mittagspause vom Theater was zu essen habe, weil ich sonst unterzuckert bin. Und also diese ganzen Gedanken, mit denen gehe ich halt sowohl in die Proben als auch in die Vorstellung. Aber wenn dann wenn das beginnt, also wenn die Band beginnt zu spielen, dann hat es nie aufgehört, den Zauber zu verlieren für mich. Also es ist, ich merke, dass ich müde werde, so dazwischen, ne? Man ist auf der Bühne und ist auf Adrenalin und geht ab und ist dann so, vor allem am Ende von der Spielzeit, ist aber unabhängig von der Familie, ist man dann halt schon so am Hecheln und denkt so, oh krass, 48. Vorstellung Rocky Horror, wie soll das gehen, jetzt noch den zweiten Akt zu spielen?
Ja.
Und dann beginnt der zweite Akt und man geht raus und es ist irgendwie die Energie da.
Ja.
Also, und besondere Momente in dem Sinne gibt's immer wieder mal. Also ich habe tatsächlich eigentlich bei jeder Inszenierung irgendwie eine Erinnerung an einen Moment, wo ich merkte, das ist so ein Momentum oder da bin ich gerade so im Flow gewesen.
Ja.
Und das bleibt dann hängen. Das ist wirklich auch total spannend. Und das hat bei mir aber eher damit zu tun, wenn ich spüre, das ist jetzt gerade passiert und nicht gesteuert. Das sind bei mir die Momente, die das sind.
Wow. Ich darf ja Elisabeth hier gerade nebenbei auf im Video sehen und es ist so schön, wenn sie spricht, wie die Augen leuchten. Das finde ich jetzt dann manchmal, in solchen Momenten finde ich es sehr schade, dass ich keinen Videopodcast habe, weil das transportiert gerade so viel nochmal dazu, aber ich hoffe, ihr nehmt es auch in der Stimme wahr. Ich denke, ich bin mir sicher, ihr nehmt es auch in der Stimme wahr. Wow, schön. Ja, gibt's denn auch so eine Rolle, wo du sagst, ja, da arbeite ich drauf hin oder das wäre mein Traum, die mal zu spielen, um ja so die Krönung zu erleben oder ich weiß nicht, wie man das ausdrückt.
Also das ist spannend, weil sich das gewandelt hat. Es gibt für mich jetzt nicht mehr diese eine Rolle, die ich unbedingt mal spielen will, weil für mich mittlerweile viel mehr andere Variablen noch eine Rolle spielen in so einem Theaterprozess. Also ich wenn ein Theaterprozess so passiert, dass ich denke, boah krass, das fordert mich, das ist künstlerisch spannend, da erzählen wir wirklich eine Geschichte, dann ist es mir total egal, welche Rolle ich da spiele, wenn diese ganzen Variablen gegeben sind, was ja im meisten Falle nicht so ist. Ne, es hat ja bisher oft so, dass Leute verschiedene Visionen haben und in so einem Stadttheater viel aufeinanderprallt, auch strukturell, dass, sag ich mal, so eine freie Arbeit an sich nicht so oft passiert. Oft ist es ja der Zeitdruck, der da irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Und deswegen gibt's für mich nicht eine Rolle an sich, aber was ich voll spannend finde, ist eigentlich so generell in Stoffen mehr zu denken. Also was wollen wir eigentlich erzählen? Und da sehe ich jetzt zum Beispiel im angelsächsischen Raum sehr viel interessantere, zeitgemäßere Stoffe, als wir jetzt auf deutschen Musicalbühnen sehen.
Okay.
Und aber ich denke, also wenn ich jetzt mal ganz frei überlege, weil ich antworte eigentlich immer mit einer Rolle auf die Frage und es ist auch was, was mich nach wie vor anfixt. Das Musical heißt The Waitress und spielt das Stück wurde gespielt am Broadway und auch im West End. Und sollte das jemals nach Deutschland kommen, hätte ich super Bock drauf, das zu spielen. Es wird ein Stück jetzt gerade hier deutsch erst aufgeführt. Das heißt Come From Away. Mhm. Das machen die in Regensburg.
Ah.
Und da hätte ich auch richtig Bock, da mitzuspielen. Das ist aber ein Ensemblestück. Also das sind irgendwie fast alle gleichberechtigt. Das ist so ein richtig fast durchkomponierter, sehr ineinander verzahnter Abend. Also das sind so Geschichten, die es bei uns eher, oder auch die Art, wie dann das Theater oder das Musical geschrieben wird, das wird hier eher weniger gemacht. Also ich habe das Privileg, dass wir an dem Haus öfter solche Stücke auch spielen, die so geschrieben sind. Meistens ist es ja an Stadttheatern, dass es eher so auf den Show-Charakter, Show-Musical-Charakter irgendwie drauf hinausläuft. Genau. Also für mich ist es eher jetzt so eine, welche Stoffe will ich eigentlich spielen, auf was habe ich Bock, wie es dann erzählt wird, als jetzt eine explizite Rolle an sich.
Wie lang kann man sich denn so eine Spielzeit eigentlich vorstellen? Wie oft wechselt das denn oder wie oft darfst du in eine andere Rolle eintauchen?
Also es gibt zwei Systeme eigentlich, was jetzt Musical darstellen betrifft in Deutschland. Es gibt einmal das Stadttheatersystem, das ist meistens ein Repertoirebetrieb. Das bedeutet, dass Stücke abwechseln und rotieren. Also wir in unserer Sparte proben ein Stück, das kommt im September raus. Dann proben wir, wenn das rausgekommen ist, also wenn die Premiere war, ein nächstes Stück, während das erste gespielt wird. Ah. Wenn das zweite rausgekommen ist, proben wir das dritte. Und so haben wir dann so im März 4 Stücke, die rotieren bis zum Ende der Spielzeit.
Ah.
Aber nicht nach einem festen System, sondern der Spielplan bestimmt, wann es gespielt wird. In unserem Fall, weil wir Landestheater sind, kommt es auch noch darauf an, welche Orte das kaufen. Also wir fahren auch in Niedersachsen rum und spielen da die Stücke.
Ah.
Und das wäre dann der klassische Repertoirebetrieb, entweder gebunden an ein Landestheater, dass man rumfährt, oder fest an einem Haus. Also die meisten größeren Städte haben so ein Repertoire-Spartenhaus, Mehrspartenhaus. Und das andere System ist das En-Suite-System. Das ist das, was im Musical-Kontext die meisten kennen, weil da sehr viel Werbung gemacht ist, was ich auch immer als kommerzielles Musical bezeichne. Und das wäre dann der Begriff En-Suite. Und das heißt, ein Stück wird 8-mal die Woche gespielt. Und da gibt es halt diese Metropolen wie Hamburg, Stuttgart, in Oberhausen ist ein Theater. Bespielen dann mit einem Stück ein Theater für ein Jahr, wenn es gut läuft, länger. König der Löwen läuft seit über 15 Jahren, glaube ich.
Ja, ja.
Genau, das wäre das andere. Also ich bin an einem Repertoirehaus, das heißt, ich lerne 4 Stücke. Ja. Das kann man nicht an Rollen festmachen, weil ich ja pro Stück, dadurch, dass wir ein Festensemble sind, von nur 10 Leuten und meistens die Stücke diese 10 Leute überschreiten, bin ich oft in Stücken, keine Ahnung, 1 bis 6 Rollen.
Ach
und
so.
Genau, und dann kommt da schon was zusammen.
Ja, für meinen Begriff ist es jetzt tatsächlich eigentlich sogar, hört sich das spannender an, dass du verschiedene und so viele verschiedene Rollen erarbeiten darfst, als eben nur so über viele Spielzeiten in einer Position fungierst. Ja, ist das was, was du auch so beibehalten wollen würdest oder wäre auch die andere Methode oder die andere Art, was es da gibt, auch für dich interessant?
Also für mich als Künstlerin wäre es eine Herausforderung, das mal zu machen und es würde mich auch interessieren, in einen En-Suite-Betrieb mal reinzuschauen. Wobei ich ein bisschen bezweifle, ob es mein Ding ist, weil ich jetzt in dieser Spielzeit, wo wir mal 48 mal ein Stück gespielt haben, schon dachte, okay, spannend, wenn ich jetzt im En-Suite-Betrieb wäre, wären es halt dann keine Ahnung, mehrere hundert Mal das eine Stück. Also ich schließe es nicht aus.
Okay. Muss man sich da immer aktiv dann aber bewerben, ne? Ja. Oder gibt es auch so Headhunter in diesem Bereich?
Also es gibt Headhunter, die schreiben aber im Moment ihr Männer an, weil auf dem Markt gerade ein Männermangel ist. Junge Männer sind gesucht, also alle, die Musical machen wollen.
Jetzt können, ran an die Buletten.
Ja, also ist tatsächlich so, es ist da wird so rumgeschachert. Wer kennt jemanden? Als Frau habe ich das jetzt noch nicht so richtig erlebt, außer man hat quasi einen Namen, dass man irgendwie unbekannterweise angefragt wird.
Okay.
Das passiert dann eher so bei Sternchen, sage ich mal. Und ansonsten muss man sich da aktiv drum kümmern und hat natürlich eine sehr große Konkurrenz.
Ja.
Und ich bin jetzt in einem Alter mit Ende 30, wo es echt schwierig ist, für Rollen in Frage zu kommen.
Okay.
Weil es die einfach jetzt in dem, wenn man jetzt den gesamten Musical-Markt so nimmt, eigentlich nicht gibt. Bei dem, was hier gespielt wird.
Okay. Das heißt, es hat auch ein zeitliches Ende mal? Oder gibt es dann einfach Musical, die dann wieder ältere Rollen bedenken.
Also tatsächlich ist es so, dass am Theater generell gibt es ja mehr Männerrollen als Frauenrollen. Also wenn du einfach mal Stücke nimmst, egal welche Sparte und guckst, was wird so gespielt, dann ist das sehr männerlastig.
Mhm.
Das wird seit Jahrzehnten versucht zu ändern oder versucht, dass man es ändert. Vor allem im Schauspiel ist das was, jetzt Musik, Theater, Musical ist immer noch oder Musical vor allem wird immer noch mehr gesehen als die Cash-Cow und es wird auf Stoffe zurückgegriffen, die in Anführungszeichen funktionieren und Leute ins Theater holen. Und da gibt's so ein Rollenloch, es gibt eben die junge Schöne oder dann noch den Vamp vielleicht und dann die Mutter.
Ah ja.
Und dazwischen gibt es jetzt den Stücken, die da so viel gespielt werden, eigentlich keine Frauenrolle.
Krass. Krass, war mir bisher nicht bewusst.
Ist aber, sag ich mal, im normalen Theater auch so. Es gibt so ein Loch, in das man irgendwann fällt, wo man nicht mehr weiß, okay, wie kann ich dich denn jetzt besetzen? Jetzt habe ich ein Problem, oder dass man gesagt bekommt, also es ist voll ein Vorteil, dass du so jung aussiehst. Also für mich ist es super von Vorteil, dass ich jung aussehe, wurde mir schon etliche Male gesagt, weil ich dadurch halt lange jung spielen kann.
Ja, ja.
Ja.
Wow. Und wie fühlt sich das an, frage ich mich jetzt gerade, wenn man so dieses, ich weiß jetzt nicht, wo wir dich überhaupt noch unterbringen, das stelle ich mir gerade total.
Also es ist verrückt, ne? Also jetzt in dem Alter zu sein, von dem dann alle immer sprechen. Wie gesagt, ich habe das Privileg in der Festanstellung und in einem Ensemble zu sein, was Stoffe spielt, die solche Rollen auch bieten, also gerade nächste Spielzeit darf ich genau in meinem jetzigen Alter eine Rolle spielen. Bei Täglich grüßt das Murmeltier ist ja die weibliche Rolle in ihren 30ern so. Und ich höre aber von Kolleginnen, neulich habe ich eine Sprachnachricht bekommen von einer Kollegin, die meinte, ja, ich habe jetzt bei den letzten 30 Auditions nicht bekommen, jetzt bin ich halt offensichtlich zu alt, so mit Mitte 30, also das ist schon nicht. Das ist einfach nicht geil. Und deswegen ist, glaube ich, auch bei mir jetzt so dieser Weg zu überlegen, okay, welche Stoffe gibt's eigentlich, ne? Oder auch eben, dass ich nicht wusste, welche Rolle soll ich spielen, weil, also ich könnte jetzt antworten, ich möchte irgendwann die Donna spielen in Mamma Mia, ne? Das ist so eine Rolle, wo ich denke, boah, da hätte ich richtig Bock drauf. Aber ich weiß, jetzt bin ich noch zu jung. Also was gäbe es jetzt für mich?
Da wird's dann dünn.
Genau.
Krass, okay. Ist dann sozusagen für dieses Alter der beste Zeitpunkt, Familie zu gründen, weil man kurz mal dann eher raus ist? Oder was würdest du dazu sagen?
Ja, also vielleicht. Das ist auch so eine Frage, auf die ich keine Antwort habe, ne? Also weil es ist natürlich so, dass jetzt danach gibt es jetzt auch nicht besonders viele Rollen. Also das ist jetzt, wenn ich mit Darstellerinnen spreche, die so über 40 sind oder auch Ü-Fü, ist es auch sau schwer, was zu finden. Andererseits kenne ich auch von Theatermachern und Macherinnen, dass die sagen, oh, ich finde keine Darstellerinnen in dem Alter, die halt noch für das Geld das machen würden. Also das ist dann auch ein strukturelles Problem, dass man irgendwann vielleicht sagt, okay, aber ich spiele halt jetzt hier nicht mehr für Mindestlohn. Was ich spannend fand, und das ist aber jetzt wirklich nur eine individuelle Beobachtung, ich habe mal überlegt, alle meine Lehrenden von meiner Musical-Ausbildung, Frauen, die damals in meinem Alter waren oder so 10 Jahre älter, waren bis auf eine kinderlos.
Mhm. Wow. Okay.
Und die, die ein Kind hatte, hatten nicht gespielt.
Mhm.
Zu dem Zeitpunkt.
Ja. Also auch so eine bewusste Entscheidung aufgrund des Berufes gegen Familie, meinst du?
Also ich habe teilweise die auch gefragt, als ich sie dann wieder getroffen habe, weil das ja ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt.
Mhm.
Und die haben alle geantwortet mit, es ist nie passiert.
Mhm.
Und es ist ja schon in unserem Beruf so, dass man sich von einem Engagement zum nächsten und eben diese Frage mit welcher Rolle und oh, die Rolle und der spielt das und wann ist die Audition? Also das ist so eine Bubble, in der man schön auch reingezogen wird und es macht auch Bock, weil jeder kennt jeden und es ist irgendwie so, das ist wie so ein, naja, was soll ich sagen, wie so ein Sog, eine eigene Welt, in der man sich da bewegt, die Spaß macht.
Mhm.
Und dass dann das halt nicht passiert und man sagt, ja passt, aber ich habe auch richtig Bock jetzt das zu spielen.
Ja.
Das glaube ich, ist dann der Grund jetzt für die gewesen, was die mir halt berichtet haben. Oder es war kein Partner da.
Mhm.
Ist ja auch dann in dem Beruf nicht immer machbar, ne? Also Privatleben ist ja und wird ja auch, darüber denke ich gerade viel nach, dass eigentlich mit dem Künstlerinnensein ja immer verbunden wird, du lebst für die Kunst und du gibst eigentlich alles andere auf und das machen halt super viele Leute, also dass man das Theater an erste Stelle steht und das halt auch so sein muss und auch eigentlich nicht akzeptiert wird in der Szene, wenn man das nicht macht, dann ist man sofort eigentlich so, hat man irgendwie so einen anderen Stempel.
Mhm. Kann ich mir total vorstellen. Und jetzt bist du ja aber Mama und Partnerin. Wie kriegst du es hin? Wie machst du es, dass du das vereinen kannst? Und ich stelle mir ja auch da gleichzeitig die Frage, Theater, Musical, das ist ja immer abends. Also die Vorstellungen plus die Proben tagsüber. Das heißt, wie kriegst du das hin? Wie organisierst du dich? Und ja, wie fühlt sich's an?
Also das habe ich ja damit quasi unterschrieben, ne, dass der Beruf abends stattfindet und ich trotzdem Familie haben möchte, ist was nicht zu ändern ist, wenn ich weiter in dem Beruf bleiben will. Also, weil das ist auch oft ein Ding, wenn man sich unterhält über Vereinbarkeit am Theater, dass dann TheaterleiterInnen sagen, ja, aber also es wird halt einfach immer die Arbeitszeit bleiben, da können wir nichts vereinbar machen. Ja, darum geht's ja nicht, worum es zum Beispiel geht. Ist, dass wir ja nicht nur abends spielen, sondern wir proben auch abends. Also die normalen Stadttheater-Arbeitszeiten sind 10 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr.
Ah, wow. Mhm.
Und das ist eher so ein Ding, wo ich denke, das ist ein Organisationsaufwand für eine Familie, der eigentlich, wenn man jetzt sagt, man möchte, dass auch Leute mit Kindern am Theater arbeiten, Frauen mit Kindern am Theater arbeiten, was man so kippen könnte, dass man mehr lange Proben macht, also Arbeitszeit von 10 bis 16 Uhr plus dann halt 2 Stunden Vorbereitungszeit, weil in der Arbeitszeit ist ja nicht drin, dass ich den Text lerne.
Mhm.
Also wie mache ich das im Moment? Also wir haben uns da jetzt letzte Spielzeit sehr verausgabt, muss ich sagen, weil mein Partner auch gearbeitet hat. Und das ist was, wo wir jetzt viel im Gespräch sind, wie wir das jetzt wieder anders machen. Und er übernimmt natürlich sehr viel Betreuung am Abend. Also immer, wenn ich in Proben bin, ist natürlich an ihm, was jetzt ging, weil er einen Job hatte, das war eine 65%-Stelle und bis quasi dann 14 oder 15 Uhr. Also das war unser System. Wir sind aber auch auf uns gegenseitig angewiesen. Also viele andere Kollegen machen das so, dass sie dann vielleicht wieder dorthin ziehen, wo die Familie ist und dann die Eltern viel übernehmen können. Oder was ich auch weiß von Kolleginnen, die Kinder haben und arbeiten, dass die Eltern mitreisen. Also wenn es jetzt kein festes Engagement ist, sondern es gibt ja auch das System, dass ich für ein Stück an ein Haus gehe, aber halt in den Repertoirebetrieb. Also ich bin dann nicht in 4 Stücken, sondern ich komme nur für das eine Stück.
Ja.
Habe ich vergessen vorher zu erwähnen. Und dann nimmt man quasi die Mutter oder den Vater mit für die 6 Wochen Proben.
Wow.
Und dann ist man ja nur, in Anführungszeichen, für immer die Vorstellungen an dem Ort. Also als ich in Elternzeit war und freiburuflich gearbeitet habe, habe ich das auch gemacht. Da habe ich My Fair Lady in Pforzheim gespielt und war eben die 6 Wochen Proben dort. Und dann bin ich gependelt und war halt eine Nacht weg.
Okay.
Also das ist eigentlich ein vereinbares, ganz gutes Modell. Man muss sich halt entscheiden. Also jetzt gerade bin ich halt immer da, jeden Abend.
Ja.
Also ich komme wieder und kann immer den Morgen machen.
Mhm.
Dafür bin ich aber halt 4-mal pro Jahr 6 Wochen abends nicht da.
Mhm.
Oder ich mache das halt, wenn ich einen Job kriege, haben wir ja gerade gesprochen, Konkurrenz und jetzt in dem Alter schwierig. Also wenn ich jetzt einen Job in der Freiberuflichkeit hätte, würde als Gastvertrag einer reichen meistens oder vielleicht zwei. Und dann wäre ich aber halt 6 Wochen am Stück ganz woanders in einer anderen Stadt.
Okay.
Also
ja.
Das sind so die zwei,
auch krass.
Die sich in Frage halten.
Ja.
Wenn ich en suite spiele, bin ich natürlich, und ich hab First Cast oder so, ne, und habe einen Vertrag über 8 Shows die Woche oder 7, wäre ich auch jeden Tag weg, aber dafür halt den Vormittag da. Also das sind so die Systeme.
Wow.
Und bei den
wow.
Frauen, die ich kenne, die en suite machen und Kinder haben, die haben dann halt so eine richtige Nanny, die dann die Kinder halt jeden Abend betreut.
Mhm. Ja, krass. Ich überlege jetzt gerade, wie das, also, ich meine, ihr habt jetzt da ein gutes Modell gefunden, aber es ist ja jetzt auch nicht klassisch, dass sozusagen die Eltern schon Zeit dafür haben, ne, die Großeltern sozusagen dafür Zeit haben oder der Partner eben flexibel im Beruf ist. Also das stelle ich mir schon als ganz schön große Herausforderung vor. Geht's denn bei eurem Podcast genau um solche Themen?
Ja. Also wir haben angefangen zu podcasten, eine Kollegin und ich, als wir frisch Mama waren und haben mehr so in die Mindset-Richtung uns unterhalten. Also wie ist es eigentlich, die Entscheidung zu treffen, ein Kind zu bekommen in dem Business? Was für ein Druck herrscht da? Was für Gedanken macht man sich? Welche Herausforderungen gibt es dann, wenn man wieder arbeitet? Das besprechen wir auch. Und wir haben Frauen interviewt, die in dem Job sind und Kinder haben und gearbeitet haben.
Mhm.
Und dann haben wir auch eine Folge gemacht, wo es darum ging, halt zu teilen, was halt auch Leuten passiert.
Mhm.
Also negative Geschichten, die aber nicht geteilt werden, weil ja immer eine Angst im Raum ist, dann nie wieder zu arbeiten, ne? Wenn ich jetzt teile.
Wenn man das öffentlich macht. Okay.
Genau. Aber also tatsächlich war ich die letzten Wochen auch wieder sehr desillusioniert, weil ich wieder einige Geschichten zugetragen bekommen habe, die mir jetzt halt erzählt werden, weil ich sehr transparent bin online damit.
Ja.
Und da zieht's einem halt die Schuhe aus, ne? Weil man halt denkt, okay, ich glaube nicht, dass man auf dem Markt irgendwie, also es wird einfach schwierig. So,
ja.
Wenn ich sage, ich bin Mutter.
Okay, das ist ja erschreckend.
Mhm.
Oder? Wahnsinn.
Mhm.
Das
und man kein Standing hat, ne? Also
ja.
Auch die, das ist mir nochmal aufgefallen, in unserem Podcast haben wir ja viele Frauen interviewt. Und die sind jetzt in der Szene alle bekannt. Also, wenn du einen Bekanntheitsgrad hast, vielleicht wäre das eine gute Taktik, erst berühmt werden und dann Kinder kriegen.
Ah, ja gut, aber das kann man ja vielleicht nicht unbedingt so zeitgleich steuern. Also, oh Gott. Wow.
Was mir aber wichtig ist bei den ganzen jetzt, ich sag mal, negativen Aspekten, die jetzt strukturell einfach noch derzeit so sind, zu sagen, ist, dass es durchaus positiv ist, in dem Beruf Eltern zu sein. Also ich merke, dass mich das sehr stark lebenserfahrungstechnisch erweitert, als Künstlerin jetzt Mama zu sein. Also wirklich, wirklich extrem. Da kann man aus ganz anderen Quellen nochmal irgendwie schöpfen, und gerade so eine Geburt gemacht zu haben, ist eine Erfahrung, die, sag ich mal, alles andere so ein bisschen hinten anstellt. Also all diese Dämonen und Druck, den man sich als Künstler oder Künstlerin macht, wenn man so eine Rolle erarbeitet, ist irgendwie, wie heißt das Wort? Also all den Druck, den man sich so macht, normalerweise, wenn man auf einer Bühne steht, was will ich sagen? All der Druck, den man sich so macht, wenn man auf einer Bühne steht, ist irgendwie kleiner dadurch, dass ich so viel jetzt schon Erfahrung und Herausforderung durch ein Kind habe.
Mhm.
Also dieses um sich selber kreisen und um eine Rolle kreisen und sich irgendwie da so aufzuhängen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was viel passiert am Theater, ne, dass man nur noch über das spricht, was da ist und sich tausend Gedanken macht über, wie sage ich jetzt den Satz und so.
Mhm,
das gewinnt im positiven Sinne weniger Wichtigkeit.
Mhm.
Also ich lasse los, ich bin lockerer. Ich wertschätze die 4 Stunden Probenzeit, die ich ja für mich habe am Theater, was ja im normalen Alltag nicht ist. Und es ist wirklich abgefahren, als ich wieder eingestiegen bin letzten September und aus so einem Alltagshustle hinkam und dachte, okay, krass, ich habe 4 Stunden, um jetzt zu überlegen, wie wir Wojciech spielen wollen oder wie ich jetzt, also, hä? Und da runterzukommen, plus aber gelernt zu haben, sich so krass zu organisieren, ist eigentlich ein riesiger Mehrwert für,
schön,
für den Beruf.
Ja, das ist jetzt, finde ich, auch sehr mutmachend für eben, also im Gegensatz, also jetzt auch gerade im Gegensatz zu dem, was du vorher erzählt hast, was es für erschreckende Geschichten gibt und mit was sich Mütter in deiner Berufssparte auseinandersetzen müssen, finde ich, ist das jetzt super mutmachend, nämlich es auch positiv zu sehen und das auch zu machen. Dieser Bühnenmütter e.V., den du gegründet hast, ist er genau dafür da, Mut zu machen, die Mamas aufzufangen in der Branche und zusammen stark revolutionär vielleicht auch zu sein?
Also ich habe den Verein nicht gegründet, sondern ich war bei der Gründung mit dabei und sozusagen in diesen ersten Zügen des Vereins. Und genau darum geht es tatsächlich, dass man sich als Bühnenmama unterhält mit anderen Bühnenmamas und genau sammelt, was ist denn jetzt die Herausforderung und was ist der Mehrwert? Also sich gegenseitig zu bestärken ist ein sehr, sehr großer Teil und überhaupt drüber zu reden, weil das ist ja eins der grundsätzlichsten Probleme, dass man als Frau mit Kind in dem Business das Gefühl hat, ich darf es nicht sagen, dass ich Mama bin, weil dann gelte ich als schwierig, dann kriege ich keine Jobs oder werde halt von Kollegen, Kolleginnen irgendwie abgestempelt, ne? Und das habe ich selber auch gemacht, als ich in den 20ern war, weil ich keine Ahnung hatte, was es überhaupt für eine Herausforderung ist. Also sich selber zu bestärken, aber durch die Kommunikation nach außen auch so ein bisschen das Mindset generell zu ändern, plus natürlich aber auch strukturell anzugehen, mehr Vereinbarkeit an die Theater zu bringen. Das sind die Punkte, die jetzt der Verein so auf der Agenda hat.
Und siehst du Bewegung oder ist das so wie, weiß ich nicht, mit kirchlichen Institutionen, dass die Mühlen so derartig langsam mahlen, dass du nicht siehst, dass du das noch erleben wirst, oder?
Wir haben neulich mal gesprochen und ich glaube, alle, die jetzt in dem Verein sind, werden das jetzt nicht mehr erleben, ne? Dass da wirklich strukturell und ich sag mal von oben Änderungen passieren. Glaube ich, weiß ich nicht, ne? Also kann natürlich auch sein, dass das so ist. Also im Moment ist es so, es gibt einen Vertrag am jetzt nochmal Stadttheaterprinzip gesprochen, ne? Also nicht kommerzielles Theater. Und der ist festgeklopft und innerhalb dieses Vertrages ist jetzt zum Beispiel sowas wie Teilzeit nicht drinne. Und jedes Theater beruft sich, wenn man jetzt den normalen Arbeitsvertrag da den allgemeingültigen nimmt, darauf, dass wenn, da steht ja drinne, Teilzeit muss ermöglicht werden, wenn die betrieblichen Umstände es ermöglichen. Und das heißt, jeder am Theater kann immer sagen, das ist nicht, bei unserem Betrieb ist das nicht möglich. Und solange das nicht offiziell geregelt wird, wird es das, glaube ich, an vielen Häusern einfach nicht geben. Also es ist im Moment, es ist einfach individuell vom Intendanten, der Intendantin abhängig, ob da Sachen passieren oder nicht. Dass es irgendwann so weit kommt, dass von oben es in einem Vertrag festgehalten ist, was zum Beispiel lange Proben oder sowas wie 50% Stelle, das wird sicher noch Jahre dauern. Also, und das ist natürlich auch im Moment also die Mühlen sind natürlich sehr langsam, weil ja auch politisch sich, glaube ich, gerade da so echt was bewegt mit, wie werden Theater subventioniert, welche Aufgabe haben Theater generell. Die Theater sind unter einem sehr großen Druck finanziell. Mhm. Jetzt kommen dann auch auf einmal noch die Eltern daher und sagen, Moment, der Beruf ist ja nicht vereinbar. Mhm. Und es ist ja eh alles mit der heißen Nadel gestrickt. Also es ist eine Frage, wie jetzt ein Theaterleiter, eine Theaterleiterin Prioritäten setzt im Moment, mit der eigenen Belegschaft umgeht, kommuniziert und eben halt Entscheidungen für sein Ensemble trifft oder für nicht nur das Ensemble, auch die in den Gewerken sind ja Eltern, oder halt sagt, okay, das hat für mich jetzt nicht Priorität, weil unser Theater ist kurz vor der politischen Abwicklung. Ja. So, genau. Mhm. Und das hängt im Moment an Einzelpersonen.
Also toll und herzlichen Dank im Namen aller, dass du dich aber engagierst, weil ich finde ja, egal welche Thematik, für die man sich engagiert, es ist ja oft so, dass eigentlich das Ende ja nie in Sicht ist, sondern es ist ja eher so eine Vision, die man verfolgt und unterstützt. Deswegen finde ich immer großartig, wenn es jemand mit in die Hand nimmt, ne? Und Grundsteine legt für später, für andere. Das ist schon, ja, das ist großartig. Danke. Auch wenn ich jetzt gar nicht am Theater bin, aber ich möchte das mal hier laut wertschätzen, was ihr da leistet.
Also mal gucken, ne? Also ich habe mich tatsächlich ein bisschen zurückgezogen aus dem Verein, jetzt vor allem in der letzten Spielzeit wegen der Gründe, die ich vorher genannt habe, dass im letzten Jahr eigentlich nicht viel mehr drin war. Und mache meinen Teil dadurch, dass ich hier auf meinem Instagram-Account halt super transparent bin und trage da jetzt gerade oder habe jetzt im letzten Jahr dadurch hoffentlich dazu beigetragen, das Thema ein bisschen präsenter zu machen. Was die im Verein gerade krass, also viel arbeiten, ist, dass sie zum Beispiel einen Maßnahmenkatalog aufgestellt haben, also eine Empfehlung, wo einfach ganz konkret Punkte draufstehen, was man machen könnte. Mhm. Also wenn ein Theaterleiter oder Leiterin sich entschließt, das ist jetzt was ich angehen möchte, könnte man sich das runterladen bei bühnenmütter.de und da mal reinlesen.
Ich werde das übrigens alles auch in den Shownotes verlinken, wenn du da näher eintauchen möchtest, dass du da sofort Zugriff drauf hast. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du hast in Corona-Zeiten eclipse.de gegründet, als Standbein einfach auch, weil ja die Theater einfach auch zu waren und das kulturelle Leben nicht mehr stattfinden konnte. Ist das aber auch so ein bisschen im Hinblick auf ja, dein Alter, wenn ich das so blöd ausdrücke. Und ja, da habe ich jetzt ganz viele Fragen im Kopf. Vielleicht erst mal diese, ja?
Ja, also es fing an, dass ich mir Gedanken gemacht habe, will ich mein Leben lang so arbeiten, auch für so wenig Geld? Mhm. Und wo soll das hinführen? Und dann bin ich generell auf die Suche gegangen nach irgendwas, was ich noch ortsunabhängig tun kann, war nochmal Pilateslehrerin, habe viel Gesang unterrichtet und bin dann über ein Coaching eigentlich hängen geblieben bei dem Thema Marketing und Sichtbarkeit, weil es mich selber so betroffen hat, dass ich es so gehasst habe, mich zu produzieren oder mich produzieren zu müssen, um Rollen zu bekommen. Weil ich eben dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe hier ein Handwerk gelernt und für mich ist das ein Handwerk, auf der Bühne Dinge zu verkörpern. Und es soll nicht um mich als Person gehen. Also möchte ich nicht mich irgendwie darstellen müssen. Und habe versucht, dann Zugang zu finden. Also war mein Thema und dann hat sich das so entwickelt, dass ich angefangen habe, diesen Zugang, den ich habe, weiterzugeben. Und das dann perspektivisch, also ich wieder zurückkam auf den Ursprung, dass ich eigentlich auf die Suche kam von dem Gedanken heraus, ja okay, was mache ich denn, wenn es mit der Bühne irgendwann nicht mehr ist, bin ich jetzt erst in den letzten Jahren drauf gekommen, zu überlegen, okay, das könnte real werden demnächst, ne? Also aus verschiedenen Gründen. Jetzt, wir haben sehr lange drüber gesprochen, also Nummer eins, ich engagiere mich sehr in eine Richtung, die vielleicht vielen Leuten in der Branche nicht gefällt. Also und wenn ich jetzt diese Geschichten höre mit, dann werden Verträge aufgelöst und so, kann das schon, also betrifft mich jetzt nicht, ne, um das nochmal zu betonen, mein Vertrag wird nicht aufgelöst. Ich werde supported hier im Haus. Aber dennoch mache ich mir meine Gedanken, wenn ich irgendwann freiberuflich sein sollte, wieder werde ich überhaupt arbeiten und wie kann ich das auffangen? Außerdem, und das ist jetzt wieder was, was die ganze Stadttheater- und Staatstheaterszene betrifft, ist es so, dass Unkündbarkeit am Theater eigentlich nicht mehr existiert. Also nach 15 Jahren einem Festengagement wird man normalerweise unkündbar, aber ich sag mal so, die normale Regel, die nicht geschrieben ist, ist aber, dass man nach 10 Jahren anfängt, sich umzuschauen.
Okay.
Weil du eigentlich ab der 10. Spielzeit mit einer Nichtverlängerung rechnest.
Okay.
Und genau, das ist halt so.
Also dann ist das nichtig mit diesen 50 Jahren ja eigentlich.
Also da gibt's verschiedene, sag ich mal, O-Töne, die ich wiedergeben kann. Also dass Leute sagen, wenn ich mit ihm rede, wie lange bist du schon am Haus? Ja, 10 Jahre. Und dann kommt sofort, ah ja, krass, da musst du jetzt mal gucken. Mhm. Ja, stimmt, habe ich auch schon gedacht. Das sind so Gespräche, die dann stattfinden. Oder dass man hört, dass die Intendantin sagt, ich wechsle jetzt das Haus, aber ich lasse dem neuen Intendanten keinen Ballast übrig. Also solche Sätze habe ich auch schon gehört.
Okay,
also werden erstmal alle gekickt, die an der Grenze stehen. Genau, also auch das perspektivisch ist natürlich ein Ding. Ich bin jetzt, wenn ich glaube ich richtig gerechnet habe, also die Elternzeit inklusive, glaube ich, die 9. Spielzeit hier. Und habe da jetzt auch schon mal drüber nachgedacht, so, okay, krass, also I don't know, ne? So. Man muss dann immer künstlerische Gründe vorführen, um jemanden nicht zu verlängern, aber das ist ja kein Grund, ne? Das ist ja subjektiv. Und dann sagt man halt, okay, Rolle hat nicht dem entsprochen.
Ja.
Na egal. Also das ist sozusagen das, wie das System gerade funktioniert, so. Und in dem Hinblick habe ich natürlich auch überlegt, oder überlege ich gerade so, wie soll das weitergehen, was mir aber klar ist, und da sind wir auch über das Thema von vorher. Ich dachte kurz mal während Corona, ach, dann machst du doch nur noch Eclipse. Das ist ja cool, ne? Ich kann Leuten helfen. Es wird super krass gewertschätzt, teilweise mehr gewertschätzt, als jemals am Theater eine Wertschätzung stattfindet, weil einfach die Energie nicht da ist, so, ne? Oder man so in einem Hamsterrad steckt, dass dafür keine Zeit ist. Ich glaube, die in so einer Festanstellung schon mal waren, wissen. Oder die halt irgendwie Theater kennen, wissen, was ich meine. Und dann wurde mir aber schon relativ schnell klar, ich brauche dieses Momentum, was ich beschrieben habe. Ne? Also egal wie stressig oder herausfordernd oder welche strukturellen blöden Dinge. Es gibt dieses auf der Bühne stehen und daraus Energie ziehen. Das ist was, was ich.
Dein Lebenselixier.
Was sozusagen. Mir, ja, also was mir wirklich Energie gibt und wo ich was für mich einfach rausziehe.
Kann und ich mir ganz gut vorstellen.
Und nicht nur das auf der Bühne stehen, sondern auch, dass sich mit eben einer Geschichte und einer Rolle zu beschäftigen. Und auf einem professionellen Niveau. Ich glaube, das ist was man halt dazu sagen muss, weil es kann ich ja auch, man könnte ja jetzt sagen, du kannst ja auch mit deinem Kind, ne, Geschichten erfinden und das machen und so. Aber das ist ein Unterschied. Also es ist auch ein Unterschied, ob ich in den Laienbereich reingehe oder nicht. Es ist für mich das Musizieren mit anderen Profis zusammen und das Geschichtenerzählen mit anderen Profis zusammen. Das ist für mich was ich, glaube ich, nie aufgeben will von mir aus.
Absolut. Jetzt ist Eclipse steht für?
Das steht für, also es sind meine Initialen, ne? Also Elisabeth Köstner. Und dann habe ich ja angefangen, dass ich für andere Leute Content gemacht habe. Also ich habe Image-Videos, About-Me-Videos gemacht. Und daher kam das Wort Clips. Und also E-Clips. Und hat mehrere Bedeutungen dann so in dem Sinne. Und was jetzt sich daraus entwickelt hat, ist, dass ich Leute dabei unterstütze, für sich auf eine authentische Art die Online-Sichtbarkeit zu knacken, also Marketingstrategien und Routinen zu entwickeln, um online sich selber oder das, was man macht, zu zeigen.
Das heißt, wenn ihr in den Shownotes auf Elisabeths Kontakt klickt, dann könnt ihr mit ihr ja, in den Austausch treten und man kann sich dann von dir coachen lassen. Du machst 1:1, du hast aber auch Kurse.
Tatsächlich mache ich 1:1 nur in Abhängigkeit von einer Gruppe. Also ich habe das losgelassen, einzelne Stunden zu geben, weil ich Leute über einen längeren Zeitraum begleiten will und habe im Portfolio Pakete, die immer über die über einen längeren Zeitraum laufen.
Ja.
Weil das die Hauptherausforderung beim Marketing ist ja, dass man dran bleibt.
Ja.
Also du wirst nicht von einmal und von einem Post oder von einer E-Mail oder einem Telefonat oder Premierenbesuch oder was auch immer, wirst du nicht eine Sichtbarkeit erlangen. Das ist einfach nicht Fakt, sondern du musst dem Zeit geben. Das hat viel mit Psychologie zu tun bei dem, den du erreichen willst.
Ja.
Und auch bei einem selber, weil man sich ja erstmal überlegen muss, wer bin ich eigentlich? Was ist das, was ich nach außen tragen will?
Ja.
Und das kann ich nicht in einer Stunde oder in zwei erarbeiten mit jemandem.
Ja, absolut. Das macht Sinn, das auch den Prozess zu beobachten und zu reflektieren und dann da. Und vor allem ja auch immer diesen steten Wandel. Also ich bin ja immer ganz überrascht, wenn ich nämlich denke, jetzt habe ich was kapiert bei Instagram, kommst du mit einem Post um die Ecke, dass sich schon wieder was verändert hat. Wie kommst du denn da auf diese Infos?
Ich gucke viel selber auf Instagram tatsächlich. Mhm. Und mir wird auch vom Algorithmus mittlerweile ganz viel angezeigt und dann filter ich raus, was so die meisten sagen, weil es gibt ja jetzt nicht den einen Ort, wo man alles findet, aber es gibt immer viele Posts, die dann in eine Richtung gehen und danach sieht man dann einen Trend. Also das wäge ich dann ab und ich analysiere halt meine Zahlen und gucke halt selber vor allem bei meinem Künstlerinnen-Account rein, was in Anführungszeichen funktioniert hat und da gehe ich aber nie inhaltlich vor. Also ich würde jetzt niemals inhaltlich irgendeinem Trend folgen für Reichweite, weil das entspricht überhaupt nicht dem Authentizitätsprinzip, was ich ja von vornherein eigentlich, was mein Zugang war und den ich auch weitergebe, sondern ich gucke halt sowas wie die Äußerlichkeiten von einem Reel an, ne? Also wie lang sind die Reels gerade bei mir, die vielen Leuten ausgespielt werden, ist da Text drauf, ist da kein Text drauf, wird da Text gesprochen, wird da kein Text gesprochen, wie lang ist die Caption, die drunter steht, also da gucke ich mir halt so tendenziell die an, die gerade am besten in Anführungszeichen funktionieren und dann mache ich in die Richtung mal weiter. Und wenn das dann viel wird, ist es für mich ein Anhaltspunkt, das so weiterzugeben an die, die ich unterstütze bei eclipse.de.
Und das sind dann vor allem was für Menschen? Also da kann sich grundsätzlich jeder an dich wenden oder hast du dich so auf diese auf den Künstlerbereich eingefahren?
Also ich würde es mal so als kulturschaffend eingrenzen. Es erweitert sich gerade in Richtungen, die ich jetzt aber noch nicht so sagen kann. Also ich glaube, es wird letztendlich viel allgemeiner und aber natürlich ist jetzt die Kunst und das Theater oder die Kultur für mich das, wo ich einen konkreteren Zugang habe. Und wo es jetzt aber hingeht, ist halt auch diese Richtung Personal Branding, ne? Also weil ja gerade Authentizität und wie traue ich mich, mich als Persönlichkeit zu zeigen, eigentlich so die Essenz von dem Ganzen ist bei der Begleitung, die ich da biete. Also Unterschied zwischen persönlich und privat natürlich nochmal, aber ich sage immer, Menschen wollen Menschen sehen und der erste Schritt ist ja sozusagen, die Inhalte, die ich vermittle, zu verbinden mit mir als Person, dass es hängen bleibt. Ja, also was bei mir jetzt einfach passiert ist, ich bin jetzt halt die Musical-Darstellerin ist und Mutter, weil ich diesen Content mache. Und das ist aber was ich nicht erfunden habe. Ne? Also Personal Branding heißt nicht, ich erfinde was jetzt meine Brand ist, sondern es ist was tief in mir schreit, dass ich erzählen will.
Ja.
Und das
die
ist
eigene,
ja mal
persönliche.
Genau, also es gibt ja immer einen Grund, warum ich überhaupt sichtbar werden will, also das Warum dahinter. Und also das sind jetzt vorrangig die Leute, die ich unterstütze, das sind Leute, die eine Mission haben, die halt innerlich irgendwie merken, ich muss was nach außen tragen. Und das ist natürlich sehr viel allgemeiner als jetzt kulturschaffend. zu sein. Ja. Und vielleicht schließt sich da ja auch wieder der Kreis, ne? Mein Interesse an Kultur ist ja, was zu erzählen und was zu verändern. Und jetzt helfe ich anderen dabei, hauptsächlich Kulturschaffenden, auch das nach außen zu tragen, was sie irgendwie verändern wollen oder was ihnen wichtig ist an diesem Beruf und sich dann eigentlich als Nebeneffekt zu branden. Also vorrangig steht bei mir nie eigentlich jetzt das Marketing oder der Effekt am Ende, ne, so dann hast du dich gebrandet, sondern bei mir ist immer an erster Stelle auf die Suche zu gehen, was der Grund ist, warum du raus willst.
Schön. Ja, weil also manchmal wird man ja so überspült von den Videos. So, wenn du das machst, dann ist Bam. Und ich denke mir mal so, ja, aber wenn es nicht zu dir passt, dann halt auch wieder nicht, ne? So,
ja, voll. Ja. Genau.
Also dann meldet euch, ihr lieben Kulturschaffenden, auf jeden Fall bei der Elisabeth. Das kann nur gut werden. Oder folgt ihr zumindest auf Instagram. Das tue ich und profitiere da sehr davon. Obwohl ich nicht am Theater bin, aber das macht nichts, sondern die Inputs, die da kommen, die sind für mich sehr, sehr wertvoll. Zu guter Letzt würde mich interessieren, was sind denn deine persönlichen Ziele und oder Träume jetzt auf die kommenden Jahre gesehen? Familiär, beruflich, was darf da sein?
Das ist eine große Frage, die ja immer von einem jetzigen Ist-Zustand zum nächsten Ist-Zustand wandelt oder sich wandelt. Und wenn ich das jetzt heute beantworten würde, dann wäre es für mich beruflich weiterhin Verantwortung zu tragen auf der Bühne, was auch immer das heißt. Also sprich, ich habe die Verantwortung über eine Rolle, die an einem Abend durchgehend eine Geschichte erzählt, oder ich habe vielleicht sogar irgendwann eine größere Verantwortung über einen ganzen Abend und eine Geschichte zu erzählen. Also ich bin immer noch so auf der Suche, ob ich irgendwann die Seiten wechseln will. Habe angefangen zu schreiben wieder und da habe ich keine Ahnung, wo es hinführt und mache mir auch jetzt erstmal keinen Druck. Aber wenn wir jetzt von Träumen sprechen, dann ging es in die Richtung, Stoffe zu finden, die zum Beispiel mein Rollenalter, die Frauenrollen in meinem Alter bieten und das auf eine Musicalbühne zu bringen. Und ob jetzt aktiv oder in Anführungszeichen passiv hinter den Kulissen, keine Ahnung. Und jetzt familiär wünsche ich mir, dass wir es hinkriegen, das beides zu vereinen. Und das, weil ich einen Mehrwert sehe, wenn wir beide, und wir sind ja beide Künstler bzw. Künstlerin, in so einem Kontext auch mit unserer Tochter sind. Also wenn wir beide auf der Bühne stehen, hat es schöne Auswirkungen auf das Kind, weil wir viel mit ihr Musik machen und ich glaube, wenn wir jetzt die Entscheidung träfen, nicht mehr sowas zu machen, würde es die Stimmung verändern in der Familie und deswegen einen Weg zu finden, wie das trotzdem halt Inhalt bleibt, auch familiär, dass wir Künstler sind, das wäre ein Wunsch familiär an die Zukunft, da irgendwie sich durchzuschlängeln und einen Weg zu finden, beides zu vereinen.
Äußert deine Tochter da schon mal sowas, ich will auch so mal was so werden wie ihr? Das ist ja gerade so dieses Alter jetzt, finde ich, wo sie so sehr auch in der Nachahmung sind.
Voll, also ein bisschen zu klein ist dafür, dass sie irgendwie realisiert, dass andere Leute was anderes machen. Also okay. Ich glaube, für sie ist einfach ganz normal und selbstverständlich, dass alle immer singen. Und ich glaube, festzustellen, dass das nicht alle machen und dann zu sagen, ich will aber das machen, was ihr macht, da soweit ist sie jetzt noch nicht. Also im Moment ist es aber schon so, dass wir zum Beispiel zu Hause dann irgendwie Lieder erfinden oder einer klopft einen Rhythmus. Oder sie macht auch, also wir betiteln ja auch alles, was irgendwie mit Rhythmus oder Klopfen zu tun hat, als Musik, und das macht sie halt jetzt auch. Also wenn man sagt, Emilia ist jetzt sehr laut, dann sagt sie, ja, ich mache aber Musik. Also ja, keine Ahnung, was da hingeht. Also ja. Sie macht Rollenspiele jetzt mit ihren Kuscheltieren und alles. Ja. Also ja, also nee, so weit ist immer jetzt noch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn das so wäre.
Wenn sie diesen Berufswunsch äußern würde. Gut, da habt ihr ja noch ein paar Jährchen Zeit. Aber schön ist es allemal und die Kreativität fördert's ohnehin. Von daher ganz wunderbar. Hast du abschließend ein paar weise Worte für ja alle kreativen Menschen, für Bühnenmütter, für sich selbst zu organisierende Berufstätige, wie man es gut machen kann, ohne in die Selbstzerfleischung zu gehen vielleicht?
Ja, also weise Worte, das ist ja immer sehr hochgegriffen, aber ich glaube, mein Schlüssel zu allem oder zu vielem, sagen wir mal so, ist, dass man nicht in einem Ergebnis denkt. Und da muss ich mich immer auch erinnern, also dass man selber oder ich selber nicht fertig bin mit. Also das kannst du jetzt auf alles übertragen. Also wenn ich jetzt übers Posten rede, erinnere ich mich immer daran, dass der Prozess eigentlich das ist, was Leute mitnimmt und was Menschen interessant finden. Und das übertrage ich eigentlich auf alles in meinem Leben, weil man ja immer denkt, ich muss jetzt hier präsentieren, wie geil ich bin oder wie cool ich alles schaffe. Und meistens enden aber Konversationen, die sowas präsentieren im, okay, cool, schön, das ist ja voll faszinierend, was du machst, Punkt. Und wenn ich aber halt in ein Gespräch oder in einen Post reingehe und sage, okay, das ist was mich gerade beschäftigt und ich habe keine Antwort, wo es hinführt, ist das meistens, was irgendwie dann zu einem Austausch führt. Und ich glaube, Austausch ist die Grundlage von Veränderung und dementsprechend wären meine weisen Worte, sich zu trauen, mehr Prozess zu zeigen und weniger Ergebnis, um den Wandel voranzutreiben.
Ja, ich finde das einen super, super guten Gedanken, den ich auch für mich sehr gerne mitnehme. Denn gerade Social Media ist ja so ein Bereich, wo man sich manchmal so, man ist sich ja auch über seinen eigenen Content nicht immer klar, wie der ankommt. Ja, also dass das dann vielleicht eben nicht Prozess ist, sondern nur Ergebnis. Da muss man sich tatsächlich auch lernen zu analysieren. Darf ja auch mal sein, Ergebnis darf definitiv sein, aber den Leuten auch mehr, wenn du möchtest, dass sie zum Beispiel Kunden und Kundinnen werden, dass du sie mitnimmst, was da eigentlich überhaupt passieren würde. Ne?
Ja, und dass ich halt auch nicht alle, also das oder dass man selber nicht die Antworten hat auf Dinge.
Ja.
Aber das dass mal. Ich vielleicht halt einen Schritt weiter schon gedacht habe.
Ja.
Und das nimmt halt sehr, sehr viel Druck raus auch.
Ja.
Ja. Also weil du auch Selbstorganisation angesprochen hast, ne? Also man hatte mal diese 1000 To-Do-Listen und hat dann immer im Kopf, ich müsste doch, ich sollte doch ein neues Foto machen, ich sollte doch das noch lernen oder das und das und das. Aber viel kleinteiliger zu denken und zu sagen, okay, ich will halt irgendwie gesehen werden, jetzt wenn wir wieder auf diesen Themenkomplex kommen, dann sagen, gut, dann ist es ja eigentlich jetzt einfach, ich mache ein Selfie und eine Story.
Ja.
Ich muss nicht jetzt mir das aufladen, mit jemandem mit einer guten Kamera ein Shooting zu machen. Das ist eigentlich weniger interessant.
Das kann man ja auch mal machen, wenn man dafür bereit ist, die Zeit hat und jemanden kennt, der das dann macht oder da auch Geld in die Hand zu nehmen und tatsächlich einfach erstmal rausgehen mit dem, wie man ist, weil sonst weiß der andere das ja auch nicht, wie man eigentlich ist und wer man ist und wie man so.
Genau, und dann verpufft es halt.
Genau. Ja. Schön. Elisabeth, ich verlinke alles, damit man zu dir findet, damit man auf deine Präsenz im Internet stoßen kann. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für deine Geschichte, für alles drumherum. Ich habe wahnsinnig viel gelernt heute auch nochmal, weil ich da einfach wenig drüber wusste und bin ganz happy über dieses schöne Gespräch.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Bis bald im Internet.
Ja.
Mach's ganz gut. Tschüss.